Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Freitag, zum Glück den 14., nicht den 13., aber für einige Aktionäre fühlt sich heute vielleicht ein bisschen an wie Freitag, der 13. Ja, es gab wieder einige krasse Schwankungen, aber auch positive. Da werden wir heute mit euch drüber sprechen. Unter anderem The Trade Desks ist richtig unter die Räder gekommen. Die haben mal so locker flockig ein Drittel ihres Wertes verloren. Ob wir das für gerechtfertigt halten, besprechen wir im weiteren Verlauf. Aber auch BAT, British American Tobacco Investoren, hatten schon bessere Zeiten erlebt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Airbnb-Leuten, da ging mal die Party richtig steil gestern. Aber es gab auch viele spannende Nachrichten, über die wir sprechen möchten. Und dann wollen wir noch am Ende ein bisschen darüber diskutieren, ob der Pharmasektor aktuell tatsächlich so spannend aktuell ist, weil da doch viele Unternehmen gerade deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie feststecken. Also eine wirklich vollgepackte Folge. Aber jetzt erstmal, erzähl, gibt es noch irgendwelche anderen Umstände, die für diese starken Schwankungen jetzt diese Woche gesorgt haben? Erzähl mal, was war so los?
Genau, also was ja noch passiert war am Mittwoch, da kamen die Verbraucherpreise und die waren ja viel heißer als erwartet. Und da dachte ich schon, ach du dickes Ei, jetzt, ich habe nämlich gerade irgendwie ehrlich gesagt keinen Bock auf irgendwie so eine ganz anstrengende Börsenphase. Dann ist es ja kurz richtig runtergedippt und das Krasse ist, der Markt hat sich erholt, der DAX hat sogar danach dann deutlich höher geschlossen als vor den vor den Verbraucherpreisen. Und auch die US-Börsen hatten die Verluste aufgeholt. Also scheinbar hat der Markt damit gerechnet. Ich glaube, es war so die Mietkomponente und die Eier sind ja extrem teuer in den USA gerade. Also es waren so ein paar Sonderfaktoren auch. Gestern waren auch die Erzeugerpreise deutlich heißer. Was machen die US-Börsen? Jetzt ballern die auch nach oben. Und das ist schon sehr spannend, wer sich mal so den zum Beispiel den Nasdaq anschaut. Wir sind jetzt genau wieder an den Hochs im Nasdaq von Mitte Dezember. Im Endeffekt haben hier die US-Börsen gar nicht mehr die Rallye mitgemacht, nur der DAX ballert weiter nach oben, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber die US-Börsen so eher in der Seitwärtsphase und vielleicht kommt da ja jetzt auch der nächste Schub. Ich hatte ja mal, wir hatten ja mal drüber gesprochen, auch, dass so ein paar chinesische Werte jetzt ganz spannend sind. Also heute der Hang Seng wieder. Ich glaube, auf dem Hoch seit, das müsste jetzt ein Hoch seit Oktober sein, letzten Jahres. Da gab es ja mal diese ganz krasse Rallye nach oben. Ich glaube, man ging es ja mal um diese Stimuluspakete. Dann wieder diese komplett zähe Seitwärtsphase, wo man gedacht hat, jetzt wird wieder alles abverkauft. Aber jetzt in den letzten Tagen knallt es wieder hoch und es freut mich. Ich hatte ja auch unter anderem JD.com als einen meiner Favoriten genannt. Alibaba, die hatte ich nicht so auf dem Schirm. Da gab es jetzt auch zuletzt einige spannende News, muss man einfach auch sagen. Ja, das Krasse ist natürlich, die Aktien waren alles, hat mir ja oft gesagt, sehr niedrig bewertet. Zu Recht wahrscheinlich auch, aber es scheint so zumindest wirklich die Stimmung dort zu drehen. Also das ist schon echt krass. Und was im DAX abgeht, ja, es ist, ich würde sagen, es ist atemberaubend halt einfach. Also der DAX hängt dieses Jahr alle ab. Wir waren Anfang des Jahres bei 19.900 und sind jetzt bei 22.588 Stand jetzt. Und ich sehe nur grüne Kerzen hier gerade. Also es fließt einfach brutal viel Geld, glaube ich, nach Europa aus den USA. Und ich denke, das hängt unter anderem alles auch damit zusammen, dass ja auf ein Ende des Krieges spekuliert wird. Und wir haben ja in Europa diese ganz ja, schwierige Phase, wo die Stimmung so schlecht ist, auch bei den Verbrauchern, bei den Nebenwerten, die Konjunktur läuft nicht, ja. So der MDAX, SDAX, die liefen ja auch alle nicht. Und da kommt jetzt, glaube ich, Hoffnung rein. Und ja, da jetzt einfach Geld in den deutschen Markt reinfließt und zum Beispiel eine SAP ist halt hoch bewertet und auch eine Siemens, ballert sie halt echt unlimitiert nach oben. Ja, also soll ja jetzt sogar so ein zweiter DAX kommen. Hast du das mitbekommen, ne? Wo es nicht mehr diese Kappung gibt mit der Gewichtung, weil SAP ist mittlerweile, ich glaube, 330 Milliarden wert. Die müssen eigentlich höher als 15% gewichtet sein. Und da gibt es wohl jetzt bald einen zweiten DAX, wo es diese Gewichtungsbegrenzungen nicht mehr gibt. Also ja, auch im DAX eine stärkere Konzentrierung. Also das ist schon wirklich krass, muss ich sagen. Aber ja, der Chemiesektor springt an, der Stahlsektor springt an. Wir haben ja jetzt auch noch bald die Wahlen, also nächste Woche Sonntag. Da ist ja auch die Hoffnung, dass da vielleicht wieder so ein bisschen mehr Richtung Stimulus kommt, mehr Richtung Pro-Wirtschaft. Und das ist vielleicht auch so ein Grund neben dem Kriegsende, dass hier die ja, so sich so ein paar Aktien wieder erholen. Also, aber dass das so krass läuft, ich bin ja ein DAX-Bulle gewesen, du nicht, ne, aber dass das so krass läuft, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht.
Ja, ist halt die Frage, ob jetzt wirklich da auf dem Ende spekuliert wird. Einige halten es immer noch für ausgeschlossen. Aber man hat jetzt von Seiten Amerika schon ja so erste Wörter oder Telefonate gehört,
Jo.
sage ich mal so vorsichtig. Ja, also es könnte doch dann eher zum Leidwesen der Ukraine doch recht schnell vielleicht gehen. Aber ist wieder ein anderes Thema.
Ja,
Darüber
also
wollen wir nicht
was noch
diskutieren.
ganz spannend war, es war ja diese Woche dieser AI Summit in Paris, wo die dann gesprochen haben, unter anderem Frankreich will sehr viel Geld investieren, und da gab es auch wirklich eine krasse Rede von JD Vance. Also der hat die Europäer wirklich rund gemacht, muss man sagen. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Fand ich sehr beeindruckend, wie er da ausgeteilt hat. Und jetzt teilt er auch gerade noch mal aus, wohl er morgen ist ja, ich glaube, morgen ist die Sicherheitskonferenz oder heute, ich weiß es gar nicht, oder am Wochenende. Und da will er gar nicht mehr mit Scholz sprechen, weil der ja eh nicht bald nicht mehr Kanzler ist, sondern nur noch mit Merz. Und er vergleicht auch die EU mit den Sowjets, dass die alle anderen Meinungen unterdrücken, fordert Ende der Brandmauer, dass Europa sich auch selbst verteidigen muss. Also der haut richtig einen raus, ne? Und der, bin mal gespannt. Ja, Donald Trump hat wohl mit Putin telefoniert. Jetzt sagt er aber wohl nochmal, dass auch die Ukraine da mit dabei sein soll und so, ne? Aber irgendwie werden die Europäer wieder so ein bisschen übergangen, ne? Das hat, glaube ich, auch vielen ja nicht gefallen, aber ja, kann man halten von was man will. Aber wenn der Krieg endet, wäre es natürlich trotzdem eine gute Sache. Aber
Genau, aber
es,
es ist
die Entwicklungen sind auf jeden Fall sehr dynamisch. Das war krass, zum Beispiel Rheinmetall war dann nachdem, da hatte ich auch gedacht, jetzt könnte es ja mal fallen, weil Friedensverhandlungen, dann fällt die Aktie. Und dann war sie bis 675 Euro runter und jetzt ist sie gerade auf einem neuen Allzeithoch bei fast 800. Gab heute ein Kursziel von 1000 bei der HSBC. Also ich würde jetzt auch nicht bei Rheinmetall short gehen, jetzt auch wegen der Sicherheitskonferenz. Es kann gut sein, dass die USA sagen wird, ihr Europäer, ihr müsst jetzt mehr für eure eigene Verteidigung tun. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also du siehst das gerade, dass von den Amerikanern kommt, dass wir unsere Meinung anderen aufzwingen, ja, oder wenn mal wieder ein Land befreit werden muss oder so. Also bevor gleich die kritischen Stimmen kommen mit Europa und so, wir wissen auch, ja, wie wir das von den Amerikanern einzuordnen haben. Aber wie gesagt, das ist ein anderes
Ja.
Thema. Was ich auf jeden Fall sehr lustig finde, das mit den Eiern hat echt eine hohe Welle geschlagen bei den Amerikanern. Da hat ein Dutzend Eier bei in einem Biomarkt bis zu 18 Dollar gekostet, ein Dutzend, also das ist über ein Dollar pro Ei. Und das Lustige ist, so eine kleine, ein bisschen Spaß muss ja auch immer mal sein, eine lustige Anekdote. Die Schmuggelanzahlen, viele gehen jetzt nämlich nach Mexiko rüber zu den Bauernhöfen, um Eier zu holen, die ist
Klar.
um 108% gestiegen an der Grenze.
Ja, und man muss wissen, dass ja eh schon alles absurd teuer ist in den USA. Wirklich, wenn wir da mal einkaufen war, da fällt dir die Kinnlade runter. Auch bei
Ja.
so Obst und Gemüse, wirklich. So ein paar Stücke Ananas, irgendwie 16 Dollar oder. Ich bin damals echt im Whole Foods. Ich dachte wirklich, das ist die krankeste Apotheke auf der Welt, dieser Laden. Du kaufst dir 10 Sachen und bist wirklich über 100 Dollar los. Das ist nicht übertrieben.
Ja, wir waren
Aber und jetzt
damals auch
natürlich geht
bei.
das noch mal nach oben. Also das ist
Wir waren
schon.
damals auch einmal bei Whole Foods, ja. Aber man muss natürlich auch immer von der anderen Warte sehen. Es gibt auch viele Sachen, die sind in Amerika viel günstiger, wenn ich so an eine Gallone Sprit oder so dann denke oder Strom und so. Also
Und die
es gleicht sich ja
Gehälter
immer
sind
irgendwie
mittlerweile
aus.
viel höher einfach, ne, in den USA.
Ja.
Also die Leute in den Städten können sich halt auch leisten, weil die halt alle 150.000 Dollar plus verdienen oder sehr viele
Und
zumindest,
man
ne?
muss halt auch dazu sagen, dass wir in Deutschland ja mit einer der niedrigsten Preise, also auch gerechnet am Einkommen für Lebensmittel halt haben. Also wir sind da halt auch verwöhnt. Deswegen, das merkst du auch immer, egal eigentlich in welches Land du in Urlaub gehst. Also es gibt kaum Länder, die jetzt also nicht irgendwie komplett auf der anderen Seite des Planeten liegen, wo zum Beispiel dann die Lebensmittel irgendwie sehr viel günstiger sind. Also selbst in Europa, ja. Aber wie gesagt, jetzt wir haben viele Themen, die wir sonst noch haben. Und eines, das uns auch immer beschäftigt hat, zuletzt sind Apple und China gewesen. Und nun könnte man eigentlich sagen, dass es für beide recht gute Nachrichten gegeben hat. Es ist eine Kombination, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen, aber anscheinend schon, denn Alibaba und Apple haben eine KI-Vereinbarung getroffen. Und da sage ich jetzt als neutraler Beobachter, denn ich habe weder Apple zum aktuellen Zeitpunkt noch Alibaba. Das ist eine Kooperation, die für mich auf vielen Ebenen Sinn machen kann tatsächlich, weil Apple ja aktuell ja doch einige Probleme in China hat, wie wir wissen, weil wir verfolgen ja auch immer die Zahlen mit. Also ich glaube, das würden selbst die absoluten Apple-Ultras nicht von der Hand weisen, dass es Probleme in China zuletzt gegeben hat. Und da kann natürlich ein so eingesessenes chinesisches Unternehmen wie Alibaba helfen, weil die halt eben auch bei KI-Funktionen da sehr viele Möglichkeiten haben und denen sehr viel bessere Einblicke auch nochmal geben können in die chinesischen Verbraucher. Denn welches Unternehmen, wenn wir jetzt mal Tencent vielleicht außen vor lassen, kennt da die Kundschaft besser als Alibaba, auch vom Einkaufsverhalten her und so. Und für Alibaba ist es natürlich auch eine riesige Chance, denn trotz der Marktanteilverluste von Apple zuletzt haben natürlich viele Millionen Nutzer dort ein iPhone. Also es ist, wie ich finde, eine Kooperation, die hier auf jeden Fall sehr viel Sinn macht. Oder wie siehst du das als, ich glaube, Apple hast du noch im Depot, oder? Eine
Ich habe gerade
Alibaba.
eine Alibaba, so eine Zockposition. Ich hatte ja
Okay.
querbeet in meinem einen Depot so, also ich habe gerade Xiaopeng, Tencent habe ich im Depot, jetzt Alibaba hatte ich aber leider auch schon einen Teil verkauft. Das muss ich gerade mal gucken, was habe ich noch im Depot. Und ich hatte die dann, also es gab einmal News, dass ja Alibaba auch so ein recht leistungsstarkes Modell nochmal präsentiert hat. Da sind ja sehr viele Chinesen nach DeepSeek. Ich glaube, Baidu will nächste Woche auch nochmal was präsentieren. Also da tut sich extrem viel, ne? Und man hat so das Gefühl, dass diese ganzen schlafenden Riesen jetzt wieder erwachen. Und ja, ich sehe das auch positiv. Was jetzt durchgehend so weitergeht, weiß ich nicht. Aber allein heute, glaube ich, wieder 6% im Plus, auch Alibaba. Der Hang Seng Tech Index war deutlich im Plus. Also da tut sich auf jeden Fall vieles, ne? Genau, JD, Li Auto habe ich noch, Xiaopeng, Baidu und Alibaba. Also ja. Sehr gut, ich bin weiter bei Xiaopeng, die hatten auch wieder gute Absatzzahlen, sehr optimistisch. Tencent, da ist jetzt auch nächste Woche, ich glaube, auch so ein KI-Summit, irgendwas, wo auch Xiaomi mit dabei ist, der CEO, auch Alibaba und Tencent. Also da scheint sich auch in China einiges zu tun, ja. Und wer sich so anschaut, diese Bewertungskennzahlen, weiß nicht, ob du die schnell mal raussuchen kannst, bei Alibaba, die sind ja extrem niedrig gewesen, der Pessimismus ist extrem hoch gewesen und jetzt kommt eben diese Kooperation in Sachen KI. Mit Apple, also DeepSeek hatte Apple wohl auch ausprobiert, das haben sie aber verworfen für China. Und jetzt eben die Kooperation mit Alibaba. Und klar, das ist, denke ich, für beide sehr positiv, weil Apple endlich dann auch seine KI-Tools in China anbieten kann. Und natürlich Alibaba zeigt, dass sie eben doch ganz vorne mit dabei sind. Ne? Und ja, also jetzt ist teilweise wieder Fahnenstangen in China, aber ich glaube 2025. Könnte ein gutes Jahr werden für die chinesische Aktien. Das sieht auf jeden Fall aktuell sehr gut aus, sofern da nicht irgendwie wieder. Also, ich würde das nicht einfach blind fortschreiben. Aktuell sieht es gut aus, man weiß nie genau, was passiert, aber Stand jetzt bin ich da bei einigen Sachen dabei und bleibe bullish. Also, das ist alles nichts im Langfristdepot, sondern das sind Trades bei mir.
Ja, also das Forward-KGV bei Alibaba ist gerade bei 13, EV/EBIT ist 14,5, Free Cash Yield immer noch bei über 5%. Man muss aber fairerweise dazu sagen, vor einem Jahr war die Free Cash Yield bei 13%. Also
Aber viele
mittlerweile.
wollen sie nicht wieder ein KGV von 18 bis 20 bekommen oder so, wenn sie wieder stärker wächst und so, ne? Also
Das aktuelle KGV ist bei 25,
okay.
also man rechnet schon mit sehr starkem Wachstum. Wie gesagt, das
Okay.
Forward-KGV, das ist ja sozusagen die
Ja.
erwarteten 12 Monate, die nächsten so vom Gewinn her. Das aktuelle KGV mit 25 für den chinesischen Wert auf jeden
Das
Fall
ist wieder
nicht
ordentlich,
niedrig,
ne?
aber EV/EBIT von 14,5, ich sag mal, da ist der Abstand zu amerikanischen Unternehmen schon noch groß, sondern für Cash Yield von über 5% für so ein eingesessenes Unternehmen ist schon echt hoch, ja. Aber wie gesagt, wir haben hier eben ein chinesisches Unternehmen. Also man sollte die nicht mit amerikanischen Multiplen da vergleichen. Es wird interessant auf jeden Fall, weil lange
Was
Zeit
vielleicht
hat es
noch
ja.
spannend ist, es gab nämlich also ein paar neue Meldungen unter David Tepper von Appaloosa. Der hatte auch jetzt bei vielen chinesischen Aktien aufgestockt, unter anderem bei JD um 43% aufgestockt und auch Baidu hat er aufgestockt, ein bisschen aber nur, und ich glaube genau Alibaba auch um knapp 20%. Also es scheint zumindest jetzt hier in dem Fall wieder ein bisschen Geld auch nach China zu fließen. Das merkt man ja auch, ne? Dass da irgendwie ist die Bremse gelöst worden. Deswegen, ja, auf jeden Fall mal beobachten, die ganze Geschichte oder ja, je nachdem, wer davon überzeugt ist, dass das so weitergeht, kann sich das natürlich mal näher anschauen. Ne? Man hat auf jeden Fall echt gemerkt, dass man, das war ja die letzten Wochen so, dass die US-Aktien eher seitwärts gelaufen sind und alle anderen Märkte gelaufen sind. Kann natürlich jetzt mal wieder zwischendurch drehen, dass jetzt in den USA hochgeht und die anderen korrigieren, aber ich kann mir wie gesagt vorstellen, dass das dieses Jahr anhält.
Ja, also auffällig, dass auch die Hedgefonds, man muss aber auch dazu sagen, dass es auch einige Hedgefonds gegeben hat, die schon vor 2, 3 Jahren da immer mal beherzt zugegriffen haben und dann aber da richtig daneben gelegen sind. So fair muss man da auch immer sein. Also ich bin da immer vorsichtig, wenn man das schaut. Also ich verfolge es auch immer sehr gerne, was die so kaufen, aber ja, es ist dann trotzdem immer schwierig in der Einordnung, ja, weil zum einen, man weiß nicht genau, wann sie es gekauft haben. Es ist ja immer ein Ding von einem Quartal, weil das wird ja dann zu einem Stichtag. Also es kann sogar sein, dass es zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, schon gar nicht mehr im Portfolio ist. Deswegen zum Beispiel
Das ist
Michael
ja
Burry seine
blöd, ne? Dann haben wir die
Trades.
Party verpasst, aber ja, ich glaube ja.
Michael Burrys Trades brauchst du dir zum Beispiel gar nicht angucken. Ja, der hat jedes Mal einen kompletten Umschwung sozusagen oder Umschlag dann drin. Aber natürlich trotzdem recht spannend, das Ganze immer mitzuverfolgen, genau. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen auf das, was die Märkte die Woche bewegt hat. Zum einen, ich habe es am Anfang schon gesagt, British American Tobacco, die sind eigentlich die letzten Wochen oder Monate, kann man schon sagen, sehr stark gelaufen. Aber jetzt nach den Zahlen gab es die große Ernüchterung, weil es ja gleich ja mehrere schlechte Nachrichten eigentlich auf einmal gegeben hat. Also zum einen war man vor allem auch mit den Aussichten und den Wachstumsprognosen gar nicht zufrieden, denn man rechnet für das Jahr 2025, also um Sondereffekte bereinigter operativer Gewinn, der soll lediglich um 1,5 bis 2,5% steigen. Man hat hier vor allem Belastungsfaktoren genannt, wie höhere Steuern in Bangladesch und dann auch weiterhin sehr strenge Vorschriften in Australien. Da wissen wir ja, ich glaube, Australien ist eines der Länder, das die teuersten Schachtelpreise hat. Ich weiß nicht, wo sie aktuell sind, aber ich glaube, die sind irgendwo bei $30 mittlerweile pro Schachtel. Die wollen es ja komplett ausrotten sozusagen. Und ein weiteres Problem für BAT, dass sie noch hohe Rückstellungen aktuell hatten, fast 8 Milliarden oder knapp 8 Milliarden Dollar. Da geht es um Rechtsstreitigkeiten in Kanada, weil da auf einmal einigen Rauchern aufgefallen ist, ja, das Rauchen doch nicht so ganz gesund ist. Ja, also ja, ich weiß, mindblowing, ja, aber
Wenn du mir
ja.
jetzt noch sagst, dass Alkohol auch nicht gesund ist, dann raste ich
Ja.
komplett aus, ne?
Ich habe aber tatsächlich vor kurzem echt eine Diskussion gehabt, wo mir dann auch ein Raucher wieder erklären wollte, dass es gar nicht so klar ist, dass Rauchen ungesund ist. Aber ich sage auch, also ich bin da auch jemand, in solche Diskussionen, da klinke ich mich dann gar nicht ein. Ich habe gesagt, das muss jeder selber wissen. Ja, also die Leute wissen auch, ich selbst bin auch gern mal so der Party-Smoker. Ja, also aber ansonsten rauche ich auch nicht. Aber also mir dann da jetzt irgendwie so einzureden, das wäre nicht ungesund. Also boah, bei aller Liebe. Also das finde ich schon echt schwierig. Aber ja, da brauchst du auch gar nicht irgendwelchen wissenschaftlichen Argumenten oder ärztlichen oder so zu kommen. Ich sage ja, das muss jeder selber für sich dann einordnen. Ja, ob er sich das dann da wirklich einreden möchte oder nicht. Oder die beliebteste Ausrede, die dann immer so von den Rauchern kommt, ja, aber ich kann auch sein, dass ich vor einen Bus laufe und dann tot bin. Ja, also ja, das ist
Ja.
natürlich schon ein sehr fragwürdiges Niveau dann über die Diskussion. Auf jeden Fall kann man aber festhalten, bei der Aktie, ja, es ist aber halt eigentlich, sage ich jetzt mal, abzusehen, ja, dass halt so halt das Wachstum weiterhin nicht hoch sein wird. Die wachsen halt eigentlich eher so über die Margenanhebung. Das könnte jetzt eben im Jahr 2025 auch nicht so ganz stark ausfallen, wie man eigentlich gedacht hätte. Und daher, ja, wird ein schwieriges Jahr jetzt eventuell für BAT dann.
Guck mal gerade, ich habe die Aktie ehrlich gesagt gar nicht so im Blick, aber ich glaube, sie läuft von den großen Tabakkonzernen ja mit am schlechtesten. Ich habe Philip Morris ein paar im Depot schon länger, die ist extrem gut gelaufen und die hatte ja auch sehr gute Zahlen und ich glaube, die sind auch viel, viel weiter, was diese Next Generation Produkte angeht. Da ist, glaube ich, da wächst zwar British American Tobacco auch stark, um 53% bei diesen oralen, Modern Oral, wie das auch immer heißt. Aber der Anteil ist eben doch noch sehr klein. Ne? Also Smokeless Products nur 17,5%. Also da hinken sie, glaube ich, deutlich weiter hinterher. Ich glaube, sie wollen zwar da auch viel machen und so, aber Umsatzausblick, wie du gesagt hast, ne, 1%, 1,5 bis 2,5%, ja, ist jetzt nicht so gut. Also weiß nicht, ne? Ich
Ja,
glaube.
BAT, also hat da aber noch, also muss man auf jeden Fall sagen, sie sind in einigen Ländern, in vielen Bereichen Platz 1. Also BAT ist da tatsächlich nicht so schlecht. Also mit Abstand am schlechtesten in diesem Bereich aufgestellt ist Altria tatsächlich. Da wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich da Aktionär wäre, weil da auch noch viele bilanzielle Themen dazukommen. Ist aber bei fast allen Tabakkonzernen dann so. Allerdings, ich habe schon oft davor gewarnt, was man auch immer dabei bedenken muss. Ja, das sind jetzt die Wachstumssektoren, aber wer sagt dann nicht, wenn das jetzt immer größer wird, dass das dann auch nicht stark reguliert wird, und da gehe ich eigentlich fest davon aus. Deswegen bin ich sehr skeptisch, was die Zukunft so von diesem Tabakkonzern angeht. Also nicht, dass sie verschwinden werden, aber ich kann
Ja,
mir.
ich glaube halt, die große Frage wird sein, wie die Regulatorik sein wird und wie es den Konzernen gelingt, dann hier auf diese neuen Produkte
Genau.
umzuschwenken halt. Und das weißt du halt. Also ich glaube, aktuell sieht es zum Beispiel bei Philip Morris da sogar echt ganz gut aus, aber wenn natürlich jetzt irgendwann dann da auch die Kneifzange kommt und dann Regulatorik reinkommt, ne, denn also wenn
Ja,
ich
und das
Musiker
wird
wäre, ich
kommen.
weiß nicht, ne, ob ich das nicht auch geil fände. Früher auch mal Shisha geraucht, wenn du dann halt irgendwie diese Geschmäcker hast, ne, riesige Wolken raus, dir rausbläst, so, ne, kann nicht gesund sein halt, ne. Vielleicht ist
Ja,
sie nicht so
und
schädlich, aber, oder auch diese ganzen Pouches hier, was jetzt viele machen, ne, also jeder muss selber überlegen, was er macht, ne. Aber du hast halt immer, das sagen die auch, weiterhin, also die Risiken sind der Gegenwind in Bangladesch, in Australien, Steuern und regulatorische Änderungen und ja, hoher Wettbewerb. Und eben diese ganzen regulatorischen Risiken, ne? Und das Hauptproblem ist halt der, dass der normale Zigarettenverkauf ja seit Jahren zurückgeht, ne? Deswegen haben sie, glaube ich, auch in den USA Umsatz verloren, so wie ich das gesehen habe. Aber ja, ich bin da aber auch nicht genau drin, ne? Ich glaube, der Jonathan hier von Abilitato, der ist da, der hat mehrere Artikel geschrieben, auch über die Tabakaktien. Er ist da, glaube ich, ich weiß nicht, wie er bei British American Tobacco ist, aber er war da bei einigen auf jeden Fall bullish. Deswegen, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wer sich dafür interessiert. Sie hatten auch einen guten Lauf, muss man sagen, haben auch, glaube ich, eine sehr hohe Dividendenrendite, aber es ist ja immer auch die Frage, ne? Selbst wenn der Kurs sich halten würde, das haben sie 8% oder so, wäre das ja immer noch eine auskömmliche Rendite, aber wenn der Kurs halt doch bröckeln sollte, dann ist es eben doch nicht so toll, aber schauen wir mal.
Genau, so sieht's aus. An der Stelle noch übrigens Hinweis an den Smart Broker, unser Kooperationspartner. Da habt ihr noch 2 Wochen die Möglichkeit, an unserem Mega-Gewinnspiel teilzunehmen. Da könnt
Okay.
ihr ein komplettes GAFAM-Aktienpaket bestehend aus einer Alphabet, Amazon, Meta, Apple und Microsoft-Aktie gewinnen. Und bei Depoteröffnung bekommt ihr sogar noch eine Telekom-Aktie gratis. Und wenn man so die Telekom-Aktie
Die wird ja
zuletzt
immer wertvoller
verfolgt hat.
hier. Ui,
Ja, das ist aber bestimmt nur, weil wir so viele Telekom-Aktien rausgehauen haben. Deswegen ist es so gut gelaufen. Nee, natürlich nicht. Ja, aber beim Smart Broker habt ihr die Möglichkeit, über 40.000 Aktien an über 25 Börsenplätzen zu handeln, und das schon ab 0 Euro den Trade. Ihr habt extrem viele Möglichkeiten, ETF-Sparpläne, aber auch Aktien- und Fondssparpläne aufzunehmen. Hier gibt es über 4.700 Sparpläne. Ab 0 Euro Ordergebühr, und ihr habt die Möglichkeit, echte Kryptowährungen und noch vieles weitere zu handeln. Deswegen checkt gerne unten den Link in der Videobeschreibung aus oder in den Shownotes. Ihr helft damit natürlich auch, die Arbeit hier auf unserem Podcast-Kanal zu unterstützen. Und egal, ob ihr schon Bestandskunden seid, also die über unseren Link gekommen seid, oder jetzt neu abschließt, ihr alle dürft an diesem Gewinnspiel 3 teilnehmen. Ihr müsst nur bis zum 28.02., ihr habt also noch genug Zeit, 3 Trades durchführen, und dann nehmt ihr da automatisch daran Teil an diesem tollen Gewinnspiel. Und wir freuen uns dann, dass einer aus unserer Community hier mit einem GAFAM-Paket dann nach
Ja,
Hause
und ich
geht.
sag ja, die
Genau.
Wahrscheinlichkeit ist da auf jeden Fall deutlich erhöht, ne? Also so viel haben so einige ein Depot abgeschlossen, aber es sind jetzt ja nicht Tausende, ne? Von daher ist die Chance gar nicht so schlecht.
Noch können es Tausende werden, deswegen schaut es euch unbedingt mal an. Ja, aber wie gesagt, also da sind natürlich die Möglichkeiten schon extrem viel besser, als es dann eben bei anderen Gewinnspielen dann der Fall ist. Deswegen doch eine gute Möglichkeit. Und wie gesagt, eben auch diejenigen, die jetzt nicht in diesem Aktionszeitraum das Depot abgeschlossen haben, vielleicht vorher schon mal, an die haben wir natürlich auch gedacht an der Aktion. Genau. Dann gab es auch Zahlen, da gucken wir nur ganz kurz drauf. Bei Airbnb, da ging es zweistellig nach oben. Minuten zuletzt. Und das ist natürlich schon mal sehr stark, obwohl man hier sagen muss, dass die Wachstumsdynamik ja doch weiter abnimmt bei Airbnb. Man muss natürlich aber auch bedenken, jetzt mittlerweile von wo sie herkommen, aber trotzdem im Q4 24, sie hatten hier wieder 12% Umsatzwachstum, was natürlich sehr stark weiterhin ist. Und das Net Income, im Vorjahr hatte man noch einen Verlust von 349 Millionen, jetzt ein Plus von 461 Millionen. Und was mir natürlich schon immer an dem Unternehmen gefallen hat, die sind eine Free Cashflow Maschine. Und das ist auch das, warum ich gesagt habe, ich hatte sie eine ganze Zeit im Depot, bis ich bei mir so ein bisschen eine Umstellung gemacht habe. Ich finde das Unternehmen extrem spannend, weil es so sehr profitabel einfach ist als Plattform. Und wenn man jetzt mal auf die Trailing 12 Months Free Cashflow anschaut, haben sie jetzt schon 4,5 Milliarden Dollar Free Cashflow gemacht in den letzten 12 Monaten. Und das sind natürlich starke Ergebnisse. Also im Vorjahr war es zu dem Zeitraum 3,8 Milliarden. Also auch das ist wieder zweistellig gewachsen. Die verdienen halt richtig viel Geld und das gefällt mir auch bei einer Airbnb so gut dann. Aber man muss natürlich diese ganzen politischen Risiken mit berücksichtigen. Quasi jede Woche gibt es wieder eine neue Horrormeldung. Die Stadt verbietet Airbnb und die Stadt hat wieder neue Regulierung. Das ist so das Problem an dem Geschäftsmodell. Sonst wäre die Aktie wahrscheinlich auch noch sehr viel stärker gestiegen. Ja. Aber in den Städten und in den Ländern, wo es halt geht, da sind sie halt verdammt profitabel, weil sie halt auch nahezu konkurrenzlos halt sind, weil sie sind halt mit Abstand der größte Anbieter, könnte man mit Booking eben so im normalen Tourismus dann eben vergleichen. Ja,
ich habe übrigens jetzt wieder, ich muss dazu sagen, ich bin kein Airbnb-Fan, sowohl jetzt nicht mehr von der Aktie, aber auch irgendwie vom Produkt nicht mehr. Ich habe früher auch öfters in Airbnb, fand das aber irgendwie schon immer ein bisschen dubios mit diesen, habe ich schon mal gesagt, mit diesen ganzen Gebühren und Pipapo, was da alles bei rumkommt am Ende und dann ist das irgendwie doch alles nicht so günstig und dann immer dieser Stress dann auch, ne, dann hast du da irgendeine Privatperson, da kommst du da nicht rein, dann ist keiner da, da musst du da warten. Irgendwie nervt mich das doch, ne, muss ich sagen. Und dieser Charme von früher, von wem, du wohnst bei Locals, das ist ja auch alles gar nicht mehr so, ne, von wem, das ist ja mittlerweile alles durchkommerzialisiert. Aber du hast gesagt, die Zahlen waren besser als erwartet. Beim Umsatz und beim Ergebnis war es aber schon auch wieder jetzt, wo ich mir sage halt, ne, da siehst du irgendwie vielleicht auch das Limit, das Geschäftsmodell. Der Ausblick nur noch beim Umsatzwachstum von 4-6% jetzt erwartet fürs Q1. Also das ist schon eher schwach, aber das abgelaufene Quartal war deutlich besser, aber ich bin ja jetzt mit meiner Familie im März 4 Wochen auf Mallorca und da haben wir uns jetzt auch eine Finca rausgesucht für 4 Wochen. Da kommen eine Woche mal die Schwiegereltern noch, einmal noch andere Freunde. Und da habe ich auch natürlich geschaut, ne, über bei Booking geschaut, dann habe ich geschaut bei Airbnb und auch da, ne, ich habe da nichts Gescheites gefunden bei Airbnb. Völlig abstruse Preise teilweise. Und das Lustige ist, auf Mallorca, da ist Febo direkt irgendwie einfach. Die App ist zwar nicht so geil, aber Febo direkt hat halt viel bessere Angebote. Und auch wo wir mal letztes Jahr oder was letztes Jahr, da wo ich da war, da hat er auch er zum Beispiel auch nur bei Febo direkt gelistet. Da habe ich ihn auch gefragt, wieso. Da hat er gemeint, nee, mit Airbnb zu teuer, schlechte Erfahrungen gemacht und so. Und wir haben jetzt diesmal über Home2Go, wir sind ja auch an der Börse, gebucht. Und die App ist eigentlich echt richtig gut, muss man sagen. Und ich glaube, Home2Go aggregiert auch teilweise, unter anderem über Febo direkt, also diese Listings. Und das fand ich echt gut, muss ich sagen. Also die App ist auf jeden Fall cool. Und auch da muss ich jetzt, wie gesagt, sagen, so Airbnb, die Sachen fand ich nicht so geil, alles sau teuer und so. Und Febo direkt beziehungsweise Home2Go, so für Mallorca und so, findet man bessere Sachen meiner Meinung nach. Aber ist ja auch nur meine Meinung, ne? Hat jetzt nichts damit zu tun, dass man die Aktie verkaufen sollte, weil Geld verdienen sie ja trotzdem sehr viel. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das nicht.
Ich selber habe auch noch nie Airbnb und ich werde es wahrscheinlich auch nie.
Also für normale Apartments und Hotels und sowas ist für meiner Meinung nach Booking immer die geilste App einfach. Ne? Es ist einfach easy, funktioniert geil. Du hast immer das Gefühl, dass du ein geiles Schnäppchen machst. Genius, was weiß ich, was du da für Status hast, was für einen Status dort hast. Es ist halt mega einfach bei Booking und dass du immer noch canceln kannst ohne Stress, ne, meistens.
Nee, am besten ist, du suchst dir diese Sachen über Booking raus und buchst direkt dann in dem Hotel. Ja, oder so.
Kannst du auch machen, ja. Manchmal ist das auch günstiger.
Aber ich glaube, das ist in der Regel das Beste, weil Booking verlangt ja so ungefähr ein Drittel an Gebühren. Also ich meine, die müssen ja auch irgendwo herkommen, ja. Also das weiß ich, weil ich Leute aus der Hotellerie kenne, die mir das erzählt haben, ja.
Ja, ich glaube, Airbnb ist da mindestens genauso teuer. Also das ist auch, oder ich weiß nicht, ist auch in dem Bereich, aber ja. Genau, haben wir Airbnb abgefrühstückt, genau.
Genau, ja, dann gehen wir mal ja zum großen Verlierer des, ja, eigentlich kann man sogar sagen, der Woche, The Trade Desk. Die Aktie ist mal ja so ein gutes Drittel abgeschmiert nach den Zahlen und vor allem eben auch so nach den Äußerungen vom Management. Was ich wieder kommunikativ sehr schwierig finde, dass jetzt viele so in der Presse tituliert haben, erster Umsatzrückgang seit so und so. Also der Umsatz ist nicht zurückgegangen,
Ja.
ja. Sie haben die Erwartungen nicht erfüllt, denn
Ich
der
glaube, erstes
Umsatz,
Mal die Erwartung seit 8 Jahren
ja, nee,
verfehlt, ne?
nee, Sie haben nicht 8 Jahre gesagt, seit 33, Ding, 33 Quartale in Folge oder irgendwie sowas haben sie gemeint. Also irgendwie völlig absurd dann, ja. Also ich weiß nicht, irgendwas mit, also weiß, dass es dann noch schön hoch klingt, dann auf jeden Fall. Ich glaube, es waren 33 Quartale oder so, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau auswendig. Und vor allem, man muss ja bedenken, also der Umsatz ist immer noch um 22% gewachsen. Also das ist jetzt schon mal das Erste, ja. Also es ist wirklich, also meiner Meinung nach ist es wirklich komplett falsch, einfach die Äußerung zu sagen, dass der Umsatz erste Mal zurückgegangen ist, weil sie haben eben die Erwartung nicht erreicht, ja. Was jetzt da aber tatsächlich eher für die Enttäuschung gesorgt hat, was mich auch tatsächlich verwundert hat, aber auch wiederum nicht, weil ich finde, dass der Trade Desk, wenn man so ein starkes Management hat, also Jeff Green ist ein hervorragender CEO meiner Meinung nach, aber und das hat dann auch so ein bisschen für Verunsicherung, glaube ich, bei den Anlegern gesorgt, dass er gesagt hat, dass vor allem so eine Kette von vielen menschlichen Fehlern zu dieser Verfehlung gesorgt hat. Und da stellen sich natürlich dann schon einige die Frage, oh, was ist denn da los? Weil ich habe mal überlegt, also so in der Form, das habe ich wirklich selten erlebt, dass ein Unternehmen das so kommuniziert hat. Und da stellen sich natürlich viele die Frage, ja, was sind das jetzt für menschliche Verfehlungen? Also das fand ich auch in der Ausdrucksweise, ja, sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich es einordnen soll. Also sehr
Ja,
schwierig, ja.
ich hab mir mal diesen Call und so angehört, beziehungsweise durchgelesen. Das war wohl so, sie haben ja diese neue KI-Plattform, Kokai oder Kokai, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und da gab es wohl von Mitarbeitern, da wurden viele Fehler gemacht, dass die zu spät kamen. Da waren noch anscheinend irgendwie von der Leistung her irgendwie dann falsche Prognosen, hat nicht so funktioniert, wie man gedacht hätte. Und da musste man das wohl immer wieder verschieben. Ich denke, dass ihr das meint, dass da die verantwortlichen Personen falsch gehandelt haben, ne? Aber dass sie da jetzt auch, so wie ich es gelesen habe, da schon gegensteuern und sie hätten wohl, was hat er, es war da auch drin, sie hätten wohl mit diversen Tricks nochmal ihren Umsatz hochschrauben können, indem sie halt gesagt hätten, scheiß drauf, wir machen es einfach und preisen das bei den Kunden an, aber du hast es gesagt, na, eigentlich denkt er ja auch sehr langfristig, ist ein sehr guter CEO, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen ein gutes Produkt raushauen und deswegen beißen wir quasi in den sauren Apfel. Jetzt haben wir eine krasse Verfehlung. Die Marktreaktion mit -33% war, glaube ich, auch deshalb so heftig, weil also ich auch, ich hätte niemals gedacht, dass die verfehlen. Niemals, weil die auch alle Andeutungen, so ein Werbemarkt und so, ja alle gut waren. Also hätte ich da zocken müssen, habe es zum Glück nicht gemacht, hätte ich auf jeden Fall gesagt, das Ding steigt oder fällt zumindest nicht, weil es könnte höchstens vielleicht ein Ausblick unter Erwartung sein, aber die müssen was Gutes raushauen. Also die Erwartungen waren 759 Millionen Umsatz und es waren halt 741, ja. Beim Ergebnis waren wir sogar noch besser, aber vor allen Dingen jetzt auch der Ausblick, der ist halt auch nochmal fürs Q1 unter Erwartung. 775 und da waren auch die Erwartungen bei 575 und da waren die Erwartungen bei 591. Und ich glaube, beim EBITDA ist man sogar 25% unter Erwartung, ne? Weil man jetzt irgendwie, ich glaube, man will auch die Teams neu aufstellen und so. Und dann hat er viel dazu gesagt, wie sie das lösen wollen. Kostet anscheinend alles erstmal Geld, ne? Also ist auf jeden Fall so ein kleiner Tritt ins Schienbein, muss man einfach sagen.
Ja, und viele haben jetzt halt auch Sorge eben, dass sie Marktanteile an Konkurrenten verlieren und so. Aber ich muss trotzdem sagen, also für mich ist Trade Desk ein sehr stark aufgestelltes Unternehmen, die immer wieder sehr gut geliefert haben. Deswegen, gerade für diejenigen, die sie schon länger beobachtet haben, vielleicht könnte man sich jetzt mal den Call genau eben anhören, nochmal so ein bisschen die Zahlen anschauen, weil sie waren halt auch verdammt hoch bewertet, weil sie sehr stark gelaufen sind. Das ist auch für eine Trade Desk nicht unüblich, dass sie mal so stark abstürzen im Zweistellen. sechsstelligen Bereich. Das ist halt bei diesen High-Growern so. Aber mittlerweile sind halt echt verdammt profitabel. Die haben jetzt in einem Quartal halt über 180 Millionen Dollar auch verdient. Das muss man halt auch sagen, ja. Also es läuft nicht so schlecht, wie es jetzt vom Kurs her vielleicht das Ganze dargestellt wird. Aber ist halt eben auch so ein bisschen eine Bewertungsanpassung. Deswegen.
Ja, es gibt noch zwei Punkte vielleicht, die wichtig sind. Zum einen, wer sich mal den Chart so langfristig anschaut, das ist eine krasse Erfolgsstory, aber die Aktie hat schon sehr häufig wirklich krasse Rücksetzer gemacht. Ja, also genau. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Gut, dieser Rücksetzer ist ja jetzt nochmal schon ziemlich heftig, muss man sagen, aber die Aktie ist nie so ganz easy hochgelaufen. Also weil die Bewertung war schon immer hoch, die Erwartungen wurden immer mal wieder auch enttäuscht, aber eigentlich hatte sie immer gut geliefert. Und es gibt jetzt ein neues Aktienrückkaufprogramm auch über 1 Milliarde. Ne? Das ist jetzt auch nicht ganz unrelevant. Hill sollte auf jeden Fall so ein bisschen helfen, das abzufedern. Also ich habe sie im Langfristdepot schon länger. Die war richtig dick im Plus, ist sie auch immer noch. Ich überlege mal, habe zwar aktuell jetzt eh nicht so viel Cash, aber ich überlege mal sehen, wo sie sich jetzt einpendelt. Vielleicht würde ich sogar nochmal nachkaufen. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nach so einem riesen Dip, ist es ja in den USA oft so, da kamen jetzt auch gestern schon die ersten Abstufungen, dass da jetzt nicht direkt hier eine V-förmige Erholung kommt. Es gab auch einige kritische Stimmen, habe ich jetzt auch gelesen, ne? Also eher Leute, die Short eingestellt, dass auch das Trade Desk Marktanteile verliert gegen AppLovin, die ja sehr stark gewachsen sind. Also da ist nicht jetzt alles rosa-rot und dass das Ding 100% wieder steigen muss. Nur, ich glaube trotzdem, die Chancen stehen ganz gut, dass die sich da von diesem Fauxpas erholen, ne? Aber am Ende weißt du es nie so genau, es ist einfach so.
Das weiß man nie, aber ich bin auf jeden Fall jemand, weil ich war ja lange Zeit Aktionär. Also ich traue ihnen auf jeden Fall weiterhin sehr vieles zu. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Und wie gesagt, dass da auch mal eine deutliche Korrektur mal passiert, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht eigentlich, ja, weil die Aktie schon echt, ob es jetzt in dem Umfang gerechtfertigt ist, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema.
Also aber ich kann die Sorge verstehen. $140 und sind jetzt bei $80, ne? Also,
ja. Schon, also ich kann die Sorge verstehen, weil es schon auch wirklich kommen von der Kommunikation her sehr komisch kommuniziert ist. Also diese habe ich so selten erlebt jetzt bei Aktien. Aber genau, ja. So, dann wollen wir noch ein bisschen über Pharmaaktien sprechen, was da aktuell los ist. Denn man muss sagen, in kaum einem Sektor gibt es aktuell so viele, ja, ich würde sagen, schon Verlierer oder halt Unternehmen, die wirklich nicht gut laufen, wie in diesem Sektor. Wenn man sich da mal so anschaut, eine Novo Nordisk beispielsweise, Regeneron ist fast 30% unter der 200-Tage-Linie. Die amerikanische Merck ist nach den letzten Zahlen extrem abgestürzt. Danaher ist stark zurückgekommen wieder. Die waren eigentlich ja mal so stark auf Erholungskurs. Eine Pfizer läuft schon sehr lange nicht mehr gut. Abbott hat jetzt zwar, nicht Abbott, sondern Bristol-Myers hatte jetzt einen sehr langen schlechten Run, haben jetzt aber mal so angefangen, so erste Anzeichen von einem Turnaround zu zeigen. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt eine große Chance oder nicht? Und ich bin der Meinung, der Pharma-Sektor ist aktuell sehr interessant. Man muss sich aber mit den Unternehmen genau auseinandersetzen. Also es gibt jetzt nicht diese eine Situation, die jetzt dafür gesorgt hat, dass alle unter die Räder kommen. Wir haben manche dann wie eine Pfizer beispielsweise oder eine Bristol-Myers, die Probleme haben mit ihren Patenten. Dann haben wir eine Novo Nordisk, die ein Konkurrenzproblem dann haben. Auch ein Pipeline-Problem, weil ja da so die ein oder anderen Sachen enttäuscht waren. Man muss aber auch sagen, die letzten Veröffentlichungen, die waren, die haben wieder sehr positiv dann eben einfach überrascht in dem Sektor. Also die Unterschiede, die sind recht enorm, aber viele Aktien eben aus dem Sektor, muss man einfach sagen, die sind schon echt verdammt attraktiv bewertet. Wenn ich mir jetzt auch die amerikanische Märkte dann anschaue, das Forward-KGV ist im einstelligen Bereich, EV-EBIT ist bei 10, wir haben eine Free-Cash-Yield von fast 6%. Das ist schon echt verdammt niedrig. Bei einer Pfizer, da fällt es halt ein bisschen schwer, das Ganze einzuordnen, weil da so viele Patente in den nächsten Jahren auslaufen, die ihnen auch sehr viel Geld aktuell noch einbringen und sie haben, so wie es aussieht, nicht so wirklich was in der Pipeline, um das abzufedern. Dann haben sie eine sehr hohe Verschuldung, dass sie sich jetzt also nicht so einen Mega-Deal dann irgendwie leisten können für einen Zukauf. Also da merkt ihr schon, die Probleme bei den Unternehmen, die sind recht breit gestrickt, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, jetzt ist die Frage nicht, bist du da positioniert? Weil man muss ja auch sehen, der Pharma-Bereich ist ja auch so bekannt, sage ich jetzt mal so, für seine starken Dividendentitel dann. Und es ist eh nicht so die beste Zeit für die Dividendenwerte. Ja. Bist du in der Hinsicht schon positioniert, dass du jetzt sagst, ja, wenn es da mal wieder am Markt rappelt, so der ein oder anderen Pharma-Wert, der könnte dann deutlich besser performen?
Ja, ich habe, genau, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass Robert F. Kennedy ist ja hier neuer Gesundheitsminister.
Genau, stimmt. Das wurde
natürlich auch, er weiß halt immer noch nicht so genau, was will er jetzt da eigentlich alles machen? Er hat ja irgendwie verrückte Tipps schon gegeben, ne? was alles gesund ist und was man machen kann. Ja. Der ist ja, glaube ich, sehr fit, aber ich glaube, so manche Gesundheitstipps, ich würde jetzt denen nicht folgen.
Halt. Und lässt sich dann im Flugzeug mit McDonald's ablichten dann. Das passt natürlich perfekt zusammen. Ja, dann
nimmt, glaube ich, irgendwie so ein blaues Zeug, ich weiß nicht, wie das heißt, habe ich jetzt auch irgendwie letztens gelesen, was angeblich so ein esoterisches Ding da ist, was angeblich helfen soll, aber macht es irgendwie doch nicht. Keine Ahnung. Jeder kann ja machen, was er will, ne? Aber er ist halt jetzt Gesundheitsminister. Aber ja, ich überlege tatsächlich jetzt mal bei Novo Nordisk eine Position mir zu holen. Ne? Die ist ja auch deutlich zurückgekommen. In Johnson & Johnson habe ich schon ganz lange im Depot. Ja, du hast jetzt gerade Merck angesprochen. Ich hatte letztens auch die Zahlen gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, woran es lag, dass die dann doch so, ich weiß, war da irgendwo noch ein Problem, wieso die nochmal so
abgestimmt? Patentproblem. Die haben auch aktuell ein Problem in Asien mit einem Kooperationspartner. Und das ist halt immer so dieses große Problem, was so diese bekannten Pharmaunternehmen haben. Bei sehr vielen laufen in diesem Jahrzehnt also sehr wichtige Patente dann halt einfach aus. Ja, und das ist so, ja, ein wirklich sehr großes Problem, weil diese Pharma-Cars, die sind extrem profitabel, wenn die halt schon so lange am Markt sind und wenn das ausläuft, das zu kompensieren. Wir hatten ja auch das Fall mit Humira beispielsweise. Dann hat Pfizer ja auch schon die letzten Jahre Patente verloren und werden noch welche verlieren. Das sind so alles so die Probleme, die diese Unternehmen haben. Man hat da halt Sorge, dass man das nicht so ganz wieder ausgleichen kann dann, ja.
Ja, was mich so am meisten ärgert, wir haben ja ganz oft über Hims und Hers gesprochen. Hast du mal gesehen, wo der Kurs steht? Ja. Da war der immer so bei 15, der steht fast bei 60 Euro, ne?
Das ist ja, Hims & Hers ist gut gelaufen, aber das war ja auch einer unserer Tipps fürs letzte Jahr
schon. Lange das gehabt, ich hat noch, wirklich viele Stücke auch gehabt, ne? Aber auch dort, die hat sich immer wieder mal dann fast halbiert zwischendurch, der irgendwie von 27, 28 wieder runter auf 18 innerhalb von 2 Tagen. Also das ist auch kein Zuckerschlecken gewesen. Aber jetzt seit Anfang Januar, also ja, gefühlt genau das Gegenteil von vielen Pharmaaktien, ja, mehr als verdoppelt jetzt schon dieses
Jahr. Also ich sag so, von den Zahlen her ist die Entwicklung definitiv nachvollziehbar. Ja. Wir haben halt auch immer auf die Gefahren hingewiesen. Zum einen, es ist ja eine der meist oder also eine Aktie mit den meisten Short oder höchsten Short-Quoten. Das ist auch immer schon mal zumindest mal ein Anhaltspunkt, dass irgendwas sein könnte, muss aber nicht. Ich meine, Tesla ist das beste Beispiel. Da ist ja auch nie irgendwie was anderes dann rausgekommen, ja. Dann hatten wir eben den Fall mit diesen Abnehmspritzen, wo dann ja eigentlich man ausgegangen ist, dass es jetzt recht schnell wegfällt und so. Also es gab da auch
viele Fragezeichen. Ja, jetzt ist es ja anscheinend doch so, ne, dass das ja, jetzt wird es doch wieder voll eingepreist. Deswegen ist Novo Nordisk auch schwach. Da muss man auch mal gucken, was da in den USA so alles entschieden wird mit diesen Compoundings und so. Ne? Also, aber ich gehe davon aus, wenn ich mir den Kursverlauf anschaue, dass sie das weitermachen dürfen. Sie haben es ja auch gesagt, dass sie das dürfen, weil das ja auf den Nutzer speziell abgestimmt ist und so, ne, mit diesem Semaglutid, was sie da haben, wo sie es sehr günstig anbieten können auch, aber trotzdem noch riesen Margen haben, also ja, krass auf jeden Fall, ne, wer da noch dabei ist, puh, Glückwunsch.
Man muss es halt aber auch so sehen, so dieses speziell abgestimmt, also ich komme ja jetzt nicht aus dem Pharma-Bereich, ja, aber dann könnte ja jedes Unternehmen sagen, hey, ich habe das jetzt genau für die Zielgruppe angepasst, also ich glaube, so einfach ist das Thema halt eigentlich nicht, ja, dass du so sagst, das passe ich jetzt speziell da an, also das wäre eine sehr schwierige Situation. Deswegen, also man darf auch, wenn man jetzt investiert ist, also Glückwunsch an die, die es mitgemacht haben. Wir haben gesagt, es gibt ein großes Potenzial, das sich vervielfacht, ja. Aber man muss jetzt dann auch, also man darf nicht geschockt sein, wenn jetzt auf einmal von heute auf morgen die Nachricht kommt, es gibt jetzt keine Spritzen mehr von
das
ihnen
Ding oder halt kein Medikament. Das Ding ist auf jeden Fall auch mal wieder irgendwann gut für einen fetten Rücksetzer, weil das macht die Aktie immer. Also jetzt ist viel ein Positives eingepreist, aber ja, wenn man sich den ganzen Sektor anschaut, also Hims & Hers, wenn da mal ein Rücksetzer kommt, finde ich auch weiter spannend, aber aktuell ist mir die auch zu heiß, glaube ich. Aber Merck zum Beispiel werde ich mir jetzt auch nochmal näher anschauen, auf jeden Fall. Also
Ja, also meiner Meinung nach gibt es in dem Sektor gerade wirklich einige Chancen auf jeden Fall, denn gerade auch der Pharmasektor ist einer, der in schwierigen Börsenphasen oft besser läuft, weil ja, es geht halt so weiter, weil ich meine, wer verzichtet auf seine Medizin, die er braucht? Das ist nicht so wie dann halt mal, dass mal ein Champagner weniger getrunken wird. Ich weiß, die Probleme, die kennt der Michael nicht, ja, aber oder manche müssen dann von der Cola auf die River Cola umsteigen, genau, ja.
Gut, ich habe mir wieder
Ja,
eine
jetzt können wir hier, wir
ordentliche.
können sagen, ja, sponsert bei Cola. Nein, natürlich nicht. Ja, ihr könnt euch aber gerne melden. Übrigens, Coca-Cola, wir sind die perfekten Partner dafür, aber dann darf es keine River Cola mehr trinken im Stream.
Ob ich das
Dann,
machen kann, das weiß ich nicht. Ja. Nee,
aber ein wirklich interessanter Sektor meiner Meinung nach. Aber da würde mich auch eure Meinung dazu interessieren. Welches sind so die interessantesten Pharma-Werte, die ihr aktuell so auf dem Schirm habt? Schreibt uns das gerne mal unten rein. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Genau, also denkt dran, Smart Broker Link unten Videobeschreibung oder in den Show Notes. Und dann freuen wir uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.